Und wenn aber so einsteigen, es ist vielleicht auch dort noch die Frage gekommen, IFBS, Interessengemeinschaft für biblische Seelsorge, was steckt da eigentlich dahinter, was ist das? Sie haben immer so wunderschöne Prospekte. Zumindest der Prospekt ist schön. aber was steckt eigentlich dahinter? Hinter dem sehr schönen Prospekt. Übrigens haben wir die mitgenommen. Dürfen Sie auch noch, es hat noch genug, auch sonst noch mitnehmen. Ja, was steckt dahinter? Was ist das eigentlich? Was ist die Absicht? Wer ist das? Warum gibt es das überhaupt? Ist das nötig? Alles so Fragen vielleicht, die in diesem Zusammenhang unter Brett. Unser Doktor hier ist natürlich für das besser geeignet. Er ist so auch ein bisschen Initiator von dieser Bewegung hier, die wir sie haben. Und kann sicher da bestens Auskunft geben.
Das ist wie die Frage, kann man die Geschichte der Schweiz irgendwie in 10 Minuten zusammenfassen? Denn es hat natürlich nicht nur mit uns als Gruppe zu tun, also wir verstehen uns als ein Teil von der ganzen biblische Seelsorgebewegung innerhalb durch die ganze Welt. Und das hat vor jetzt langsam und fast 40 Jahren, also in der modernen Zeit, angefangen, dann in der Schule, wo ich studiert habe, wo der eine Lehrer, der gemerkt hat, oder der zuständig war für die Seelsorge, gemerkt hat, dass vieles, was unter Seelsorge läuft, eigentlich das übernimmt, was die Welt zum Thema Psychologie gemacht hat. Und er war überzeugt, ja, wir haben viel mehr natürlich als nur das, was die Welt macht, ein bisschen besser zu machen mit Jesus, sondern wir haben ganz andere Ansätze. Und er hat sich, wie es Jay Adams, seine Bücher sind auch auf Deutsch übersetzt worden, sind viele davon wieder vergriffen, aber die Schule, die er damals gegründet hat, oder mit seiner Hilfe gegründet wurde, in Philadelphia, die besteht noch. Und grundsätzlich das Anliegen ist, das, was wo die Gemeinde sich zu wenig bemüht hat über Jahrzehnte, nämlich dass das praktisch christliche Leben, dass das nicht nur, sag's mal so, mit einem Pflaster von ja, Bete und Glaube und dann wird alles gut behandelt wird, sondern dass man wirklich darauf eingeht, sehr sorgerlich im Detail, im Wort Gottes forschen, ganz genau auf das eingehen wollen. Also das ist ihr Anliegen und das Anliegen teilen wir. Und weil wir gemerkt haben, dass wir alle dieses Anliegen teilen, dass wir alle die gleichen Bücher schätzen und lesen und von ihnen profitieren, haben wir gedacht, ja, es macht Sinn, wenn wir auch dann eine Interessengemeinschaft gründen, die diese Einheit auch in dem Sinn bekannt macht. Was wir dazu sagen können, ist, dass wir nicht nur in dem Sinn eine Interessengemeinschaft für biblische Seelsorge sind, sondern dass wir auch unser Anliegen teilen für das biblische Heilsverständnis und dass wir auch ganz gute Freunde sind. Und das ist wichtig, dass Pastoren, dass gerade wir als Pastoren nicht vereinsamen, sondern wir versuchen uns so oft wie möglich zu treffen, auch ehrliche Fragen zu stellen und ehrlich miteinander zu reden, damit wir in dem Sinn nicht nur von Seelsorge reden, sondern auch Seelsorge tun in unseren Gruppen. Und wir schätzen einander sehr, alle von uns, und hoffentlich werdet ihr das merken dann in unser Podiumsgespräch, wo wir einander korrigieren. So, das ist eben kurz zusammen, woher kam die biblische Seelsorgebewegung überhaupt und dann, wie kamen wir dazu.
Du bist Moderator.
Ich bin Moderator. Eine Frage, die jetzt auch in den Gesprächen und da auch bei den Zetteln, die zu mir kommen, in mir auftaucht, ist, das eine oder das andere hat man durchaus so verstanden, was ich sagen wollte. Aber die Frage ist jetzt ja, wie ist das im konkreten Fall? Also, wie kann ich denn, wenn jetzt jemand zu mir kommt, wie kann ich das anwenden, was ich jetzt so gehört habe? Oder wie hilft das in dieser Situation weiter? Und dann ist die Frage, habt ihr Beispiele, wo wir können sagen, wie wir mit Leuten einen Weg gegangen sind oder immer noch da sind, einen Weg zu gehen, wo wir können sagen, wir haben das ganz konkret so und so gemacht. Gibt es da Beispiele? Und meinen Brett, darauf geht ja.
Die müssen das sich umziehen, dann geben sie mir all die schweren Fragen. Ja, also ich würde gerne ein Beispiel bringen von der Gemeinde, aus der Gemeindepraxis. Es ist oftmals der Fall, wenn man mit jemandem redet in der Gemeinde, dass dann kommt es dann auf das Persönliche und die Person packt aus und erzählt dir etwas. Oftmals ist es so, dass das nicht gerade ein neues Problem ist, sondern das ist etwas, das die Person seit Jahren schon beschäftigt und versucht immer wieder zu bekämpfen und irgendwie erlebt nicht wirklich den Sieg und ist frustriert, aber andererseits dann weiß sie, ja, aber der Herr hat eigentlich eine Antwort dafür. Ich habe das mehrmals natürlich in der Gemeindearbeit erlebt, wie wir Leute begleiten konnten. Und ich habe es oft so erfahren, dass die Person in dem Sinne, die erste Hilfe, die die Person braucht, ist überhaupt in die Kategorien denken zu können, aha, es geht um Sünde. Aha, ja, ich habe einen Heiland für Sünde. Oh, konkret ist jetzt nötig, dass ich Buße tue und glaube. Weil meistens ist beides schwach, oder? Das sind die zwei Dynamik oder die zwei Schritte, durch die wir das Evangelium annehmen. Das hat Jesus ganz am Anfang von seinem Dienst, auch Johannes der Täufer, predigt, tue Buße. Das Königreich ist herbei, nahe herbeigekommen, oder tue Buße und glaube an das Evangelium. Markus, wie es in Markus steht. Und oftmals sind beide Dynamiken schwach. Die Person weiß, es ist eigentlich nicht richtig, kann aber oder will nicht wirklich bewusst Buße tun, weil irgendwie, ja, man kämpft so viele Jahre dagegen und was soll man wirklich dann, sag mal so, sich kasteien und groß weinen über etwas, wenn man sowieso innerlich weiß, ja, in einer Woche ist es schon wieder zu weit. Und das ist das Erste, was ich öfters dann gebracht habe. Die Hoffnung, Gott verspricht, uns freizusetzen. Wie schlimm die Sünde ist, dann, dass die Person dann wirklich Buße tun kann dafür und wie groß die Gnade Gottes ist. Und das ist alles natürlich dann eine Spannung. Und die Spannung ist ein bisschen schwerer dann aufrecht zu erhalten, als wenn alles schwammig und grau ist. Aber das ist die Aufgabe, dass Sünde wirklich schlimm ist, dass Gott wirklich wunderbar ist und dass es echte Hoffnung gibt. Ein Beispiel kann ich bringen von jemandem, der mit Pornografie zum Beispiel kämpfte. Und natürlich ist das auch ein Muster, das über mehrere Jahre oft umgeht. Und dann erzählt er davon, ja, und irgendwie kommt er weg und was kann ihm helfen. Und zuerst Hoffnung zu machen, hey, das gehört gar nicht zu deiner Identität als Christ, wenn du irgendwie innerlich dich damit schon befreundet hast und sagst, ja, ich werde das nicht überwinden, ich bin einfach ein solcher Christ. Und dann ihn wirklich auch in die Buße zu leiten, dass das nicht in dem Sinne eine weltliche Reue ist, ach, ich habe es wieder gemacht, sondern Gott im Blick zu haben, was habe ich damit Gottes Ehre angetan, und dann die Hoffnung des Evangeliums, dass wirklich echte Vergebung da ist, dass man auch Geduld hat, wenn es dann nicht in einer Woche plötzlich alles wieder okay oder alles geheilt ist. Das sind Kämpfe, die über mehrere Jahre gehen, oder nicht immer, aber in diesem Fall war das so. Und dann sind sie immer wieder ich habe beides erlebt, oder? Die Situation auf der einen Seite, wo die Person irgendwie sagt, ja, es geht mir gut. Und das, wo eine Ermahnung passend war, und dann auf der anderen Seite, wenn vielleicht gerade es in Sünde gestürzt ist, dass quasi es ist für mich keine Hoffnung und sowieso keine Vergebung. Da mit dem Evangelium zu kommen und zu sagen, nein, geht nicht auf, wir sind auf dem richtigen Weg, Buße tun, zu glauben an die Verheißungen des Evangeliums, das ist das, was Veränderung bringt. und langsam dann mitzuerleben, wie die Person davon befreit wird.
Also jetzt gerade nochmal da noch ein Hocken, jetzt mit einem Fall, wo du so nennst. Also was ist jetzt das konkret, was du sagst? Also okay, es muss eine grundsätzliche Einsicht vorhanden sein, wo dann auch zu einem Bekenntnis, zu einem Bußbekenntnis führt. Und dann aber ist das Problem, sagen wir jetzt einmal, das Verhalten noch nicht einfach so, wie wir es ja auch gehört haben in der Vortrag, ist noch nicht weg. Was sind aber die konkreten Schritte, wo du mit dieser Person gehst? Du hast jetzt etwas erwähnt, wo sie richtig Verheißungen, sagen wir mal, fromm in Anspruch nehmen. Wenn es heisst, Verheißungen in Anspruch nehmen, was heisst das konkret? Was sagst du dieser Person? Was
also ganz konkret in dieser Situation, ich hab gesagt, hey, jemand, der mit Pornografie zu kämpfen hat, der weiß eigentlich, das ist schlecht. Die Frage ist in dem Sinn eher, okay, was ist die Wurzel hinter der ganzen Pornografie, dem ganzen Pornografie-Problem? Wann kommt das zustande? Ist das einfach irgendwann, jeden Dienstagabend oder man, es ist nicht jeden Dienstagabend, es gibt etwas, das das Ganze in dem Sinn auslöst. Und er hat zum Beispiel dann festgestellt, ja, ich weiß, wo das anfängt, das ist natürlich nach mehreren Gesprächen, hat er festgestellt, ja, das fängt da an, wo ich anfange, mich selber zu bemitleiden. Und denke, ja, das läuft nicht gut in meiner Familie und das läuft mit meiner Frau nicht gut und ach, ich bin ein Arme und zwei Stunden später ist er im Internet. Aber das Problem ist nicht erst da, wo im Internet geht, sondern das Problem ist eigentlich, ich bemitleide mich selber, ich denke, der Herr schuldet mir mehr, ich fordere eigentlich von ihm, hey, wieso gibst du mir nicht das und das, was die anderen haben? Und da schon Sünde in dem Sinn zu sehen, als Trigger, als Auslöser. Von dem Ganzen. Und dort schon Buße zu tun und das schon zu bekämpfen und zu sagen, nein, das ist eine Haltung des Unglaubens, der Undankbarkeit, wenn ich anfange, wie die Kinder Israel zu meckern und mich zu beschweren und zu murren gegen dem, was Gott gemacht hat. Und eigentlich ist in dem Sinn nicht Pornografie erst die Sünde, das ist nur einfach eine kleine Frucht davon. Aber das echte Problem liegt vorher. Und das ist über mehrere Monate uns beiden klar geworden, ja, dort fängt es schon an. Und da kann man helfen, weil das hört man auch mit einem Telefongespräch. Oder er hört es, wenn ich es mache, und sagt, hey, jetzt bist du. Kann man helfen dort, bevor es in dem Sinn überhaupt zu einem Klapp kommt.
Vielleicht wird da das Problem mit den Wurzeln und mit den Blüten, die dann oben dran ist, kommt vielleicht auch noch deutlicher zum Ausdruck, wenn jetzt, wenn ein Problem, das derjenige damit kommt, jetzt nicht eine Sünde ist, oder, wie Pornografie, sondern jetzt eben vielleicht Angstzustände. Oder? Ja. Da würde man ja sagen, ja, das ist doch keine Sünde, wenn man Angst hat. Oder wenn man einfach Angstzustände hat, die sind einem ja angeworfen. Oder man wird einfach gepackt davon. Und dort geht es eben dann auch darum, zum abzusteigen oder dahinter zu gehen und zu schauen, was ist an der Wurzel von dieser Angst, oder? Was gibt es dort für sündige Denkmuster, die mit Unglauben zu tun haben oder mit einem zwanghaften sich selber da schaffen, wo man will, also die Sachen selber im Griff haben, oder? Also solche Bemühungen oder solche Wünsche sind oft dann da dahinter, hinter Angst und Zwang, Störungen. Oder es geht darum, dass man auch bei Symptomen, die an der Oberfläche nicht wie Sünde aussehen, dass man schaut, was ist da dahinter, oder? Wo hat das seinen Anfang genommen, wie du gesagt hast. Und da kann man oft entdecken, dass eben wirklich etwas dahinter ist, wo aus einem Missverhältnis oder aus einer gestörten Beziehung zu Gott rauskommt.
Also, um jetzt das anknüpfen, du hast ja gesehen, dass die Frage so gekommen ist, wolltest du in dem Fall sagen, ich nehme jetzt hier einen Zettel auf, der mir abgegeben worden ist, die Aussage von dir, seelisch-psychische Probleme sind immer geistliche Probleme. Kommt das jetzt in die Richtung? Wolltest du das jetzt gerade anhand von dem so sagen?
Ja, ungefähr so. Es ist halt, ich habe gewusst, wenn ich so eine provokative Aussage mache, dass dann die Frage sicher auch kommt. Das und ein Stück weit auch bewusst. Ich mache auch bewusst Aussagen, um die Frage ein bisschen rausholen. Ich meine, darum habe ich ja auch das Beispiel mit dieser Angst- und Zwangsstörung am Anfang gebracht. Weil dort würde man ja denken, aber da ist jetzt nicht Sünde, die Schuld, oder? Aber wenn man mit den Leuten zusammensitzt und sich genug Zeit nimmt, dann kommt man an den Wurzeln immer auf Sachen, die mit Sünde zu tun haben. Sünden, die wir vielleicht nicht unbedingt sofort werden als Sünden bezeichnen, aber wo schlussendlich gleich ihre Wurzeln in einem Misstrauen gegenüber Gott haben. Also wenn ich mir nur schon Sorgen mache um meinen Job, um mein Einkommen, dann sündige ich in dem Sinn, dass ich Gott nicht genügend vertraue, dass er für mich sorgt. Wenn man da an den Wurzeln anschaut, oder? Also da ist natürlich, man kann ja sagen, ich mache mir Sorgen, ich muss doch meine Familie versorgen und ich will das gut machen. Und das ist doch eine noble Art von Sorge, oder?
Aber, eine noble
aber,
Sünde.
Ja, aber weißt du, an der Wurzel von dem, oder? Und also ich habe gemerkt, man kann das entdecken, eigentlich bei allen Störungen. Man darf es einfach vielleicht nicht so plakativ sagen, ja, wie du im Vortrag gesagt hast, glaube ich, im zweiten, also wenn jetzt jemand kommt und der hat da Problem, dann ist da, ja, du hast da noch einmal gesündigt und jetzt dir Gott eins auf den Deckel hauen. Das ist nicht da, aber mit sündigen Denkmustern, die wir haben von Natur aus einfach, die übrig geblieben sind, bringen wir uns dann in Situationen rein, wo am Schluss über uns hineinbrechen. Oder? Und dann geht es weiter. Wir kommen in schwierige Situationen rein. Und dann reagieren wir sündig drauf. Oder? Wir sagen nicht, wenn wir in eine Schwierigkeit hineinkommen, ein schwieriger Mitmensch oder ein schwieriger Ehepartner, der Alltag da ist und mir das Leben schwer macht, dann sage ich nicht, Halleluja. Das ist eine Möglichkeit, die Gott sich in meinem Leben verherrlichen kann. Weil jetzt kann ich ihm eher machen, indem ich meine Frau liebe, obwohl dass sie mich hasst und mir alles Wüste entgegenbringt. Natürlich denke ich nicht so, sondern ich leide unter dem und ich fange an, mich selber bemitleiden und ich fange an, umgehen, mich rächen und all die Sachen, die ich vielleicht, ich würde die gar nicht so nennen, ich würde nicht sagen, ich räche mich jetzt oder so, aber ich mache es. Oder? Vielmal liegt es auch an den Definitionen, wie nennen wir das? Gott nennt die Sachen sehr deutlich in der Bibel. Darum finden wir eigentlich, darum meint die moderne Psychologie, die Bibel lange nicht für die psychologischen Probleme, weil die Bibel nicht die entschuldigenden Ausdrücke braucht, die Psychologie erfunden hat. Oder? Also Gott nennt die Sachen einfach haarscharf beim Namen. Und wir müssen lernen, wieder so wie Gott reden über unsere Problem und über die Ursachen von unseren Problemen. Und ich glaube, dann können wir sagen, am Anfang ist Sünde. Aber wir müssen nicht wegen dem den Sünder verurteilen, oder? So wie wir einen Krebskranken nicht einfach verurteilen, wenn er jetzt Lungenkrebs hat, du hast ja immer geraucht, oder? Jetzt schau selber. Sondern der Arzt hilft ihm jetzt, oder? Er kennt die Ursachen da und hilft ihm jetzt vielleicht mit dem Rauchen aufzuhören und Zuschau-Massnahmen zu ergreifen. Aber man muss gleich die Ursache benennen können und sagen, es kommt eben von dem. Und wir müssen schauen, dass die Ursache jetzt nicht immer wieder weiter drin spielen. Oder?
Ich würde gerne etwas hinzufügen. Ich denke, du hast recht, dass die Bibel sehr scharfe Begriffe braucht für bestimmte Aspekte, sagen wir so, von unseren Problemen. Andere Aspekte von unseren Problemen interessiert die Bibel sich gar nicht dafür. Wenn wir das klassische Beispiel, zum Beispiel von jemandem mit einer Hirnstörung, der darum ein auffallendes Benehmen hat und Störungen und so weiter. Die Bibel beschäftigt sich ausschließlich mit der ganzen sündhaften Störungen mit dem Körperlichen, das interessiert sie wie gar nicht. Ja.
Das ist gut, dass du das sagst. Da habe ich nicht einschliessen dort. Oder? Es gibt biologische Ursachen für psychische, seelische Störungen. Oder? Dort meine ich nicht, dass sündhaftes Denken oder Verhalten am Anfang steht. Wir können aber sagen, ganz am Anfang hat ja jede Fehlfunktion vom Körper auch etwas mit dem Sündenfall zu tun. Oder? Aber das ist dann nicht im Leben von dem Menschen so. Oder? Das ist klar. Da muss man also bei der Diagnose unterscheiden. Auch, oder? Darum ist es mitunter gut, mit einem Arzt auch zusammenzuarbeiten und körperliche Ursachen abzuklären. Oder?
Genau. Und ich sage immer, in dem Sinne, die simple Diagnose ist die Frage zu stellen, wie würde es aussehen, wenn Jesus diese körperliche Schwäche hätte? Aber es geht nicht, die körperliche Schwäche ist in dem Sinn nicht ein seelsorgerliches Problem. Unser Thema heißt, ist die Sünde an allem schuld? Man könnte die Frage eigentlich umkehren und sagen, sind wir schon am Ziel, wenn die Sünde beseitigt ist? Wir sind noch nicht im Himmel, in dem Sinn mit vollendeten Körper und vollendeten Umständen, aber seelsorgerlich sind wir am Ziel, wenn die Sünde beseitigt ist. Dann sind wir wie Christus. Aber das ist das Ziel in dieses Leben. Und eben Christus, ein alter, vergesslicher Christus, ist kein Problem, das sich vorzustellen. Das Problem ist, wenn die Person alt und gebrechlich und irritiert und stur und hässlich und so weiter, das wird. Und das muss man unterscheiden und sagen, ja, das ist sie nicht wegen dem Alter, sondern wegen der Sünde.
Vielleicht noch kurz ein Beispiel, wo das ein bisschen verdeutlicht. Das ist eine Frau, da hat es brennt, einen grossen Brand, und da hat einen grossen Knall gegeben. Und die Frau ist nach dem Brand, nach alles gelöscht worden, ist jede Nacht aufgewacht, mehrere Mal, weil sie immer wieder den Knall gehört hat, oder? Und durch das hat sie wirklich Schwierigkeiten gehabt, weil auch Schlafmangel dazugekommen ist und die Angst sich verstärkt hat, es könnte wieder brennen. Und ich habe dann dort mal, wir haben ein bisschen über das geredet, jetzt nicht, weil die Frau bei mir in der Seelsorge ist, einfach in einem Gespräch. Und sie hat dann gesagt, wie schlimm das da ist, dass ich die Sicherheit nicht haben konnte und dann nicht zu kontrollieren, dass da nicht wieder brennt. Und ich habe ihr dann im Gespräch aufgezeigt, dass da eigentlich ein mangelndes Vertrauen ist, dass Gott nicht kann verhindern kann. Also das Problem ist, dass sie eigentlich das Gefühl hatte, Gott macht ja nichts, ich muss das selber, aber ich kann das nicht. Und dann ist ihr da wie Schuppen von den Augen gefallen, dass sie gemerkt hat, das ist eigentlich mein mangelndes Vertrauen Gott gegenüber gewesen. Und von dem Moment an hat sie den Knall nicht mehr gehört zur Nacht und hat wieder schlafen können. Also dort, wo sie erkannt hat, eigentlich ist da Sünde, weil ich zweifle an Gottes Fürsorge, dass er jetzt da mir nochmal antut oder dass jetzt da wieder passiert. Sie hat da einfach weh Gott nicht vertraut. Und ein Brand ist natürlich schlimm, das ist klar, aber schlimmer war, dass sie da Vertrauen verloren hat. Gott macht, Gott kann nichts machen. Und wo sie da erkannt hat, dort hat sie auch gemerkt, ja, das ist eigentlich, ich muss da Gott angeben. Ich muss Gott, meine Sicherheit habe ich nicht in den Händen, sondern ich muss Gott neu vertrauen. Und das ist von dem Moment an passiert und sie hat nachher wieder können schlafen und hat keine Störungen gehabt und hat dann auch die Termine beim Psychologen abgesagt, weil sie gemerkt hat, ja, das ist ein anderes Problem eigentlich gewesen. Das ist vielleicht etwas, also dass man verschreckt und schockiert ist ab einem traumatischen Ereignis, das ist menschlich, oder? Aber dort kann dann etwas weh irgendwie verklemmen oder verhaken, wo sich dann eben etwas von dieser inneren Sündhaftigkeit bemerkbar macht und wo dann das Problem eigentlich verschlimmert.
Darf ich etwas sagen? Könntest du nicht das mal
machen? Wirklich laut.
Ja, genau. Könntest du das nochmal erklären, wie das in dem Sinne auch Hoffnung macht, dass in dem Sinne ein Sündenmuster nicht nur einfach eben ein isoliertes Problem ist im Leben, sondern dass mit Erkenntnis von verschiedenen Art und Weise, wie man lebt und denkt, dass man so wie ein neues Fundament baut oder ein neues Bollwerk gegen sehr grosse Sünden oder eben jetzt das Beispiel, das du erzählt hast, wo dann nachher hilft, dass das standhaltet gegen so sogenannte übermächtige Sachen, dass das eben mehrere Bausteine sind, die man baut, eigentlich im Leben.
Mir fällt gerade etwas ein, so. Ja. Ich habe ein Wort.
Halleluja.
Gerade mit dieser Frau, oder, wo ich erzählt habe, wegen der Angststörungen, Zwangs- und Angststörungen. Ich habe dann ihr vorgeschlagen, dass wir miteinander anfangen, im Römerbrief lesen. Also ganz gründlich, ich habe Fragen vorbereitet, wo sie dann anhand von denen die Abschnitte studiert und wir besprechen da anschließend immer miteinander. Oder? Sie hat so die Aufgabe gehabt, mit diesen Fragen da dran zu arbeiten. Und wir haben dann auch auf ihr Leben angewendet. Und da ist für sie am Anfang ganz komisch gewesen. Sie hat gesagt, ja, jetzt sagst du mir da, ich soll da einfach Bibel lesen, oder? Und was hat denn da mit meinem Problem zu tun? Oder? Also im Römerbrief kommt, glaube ich, nie noch etwas von Angst- und Zwangsstörungen vor. Was soll da? Und ich habe ja dann da versucht, so zu erklären, mit einem Baum. Ein Baum, der schwach ist, der setzt Parasiten an. Also der ist anfällig für Parasiten und die Parasiten machen den Baum mit der Zeit kaputt. Oder? Ein gesunder Baum, der hat nicht so Probleme mit Parasiten, der wehrt die ab. Und wenn du jetzt irgendwo am Ast vom Baum so etwas entdeckst, oder, der hat da krankhafte Erscheinungen und so, und dann kannst du anfangen, dort an dem Ast rumschnäfeln und oder die einfach wegstreifen, die Parasiten, und ein bisschen spritzen und so, und dann kommt aber wieder an einen anderen Ast und so. Wenn du am Baum angehst und einmal anfängst zu schauen, in welcher für einen Boden steht überhaupt der Baum? Wie sieht es mit den Wurzeln aus? Wie nehmen die Wurzeln eigentlich das Wasser aus dem Boden auf? Wie wird der Baum ernährt überhaupt? Oder? Ist der grundsätzlich stark? Oder stimmt echt etwas mit dem ganzen Baum nicht, dass der Parasiten ansetzen kann? Und dann, wenn du mit dem Baum da machst und schaust, dass der eben Wasser aufnehmen, dass der im guten Boden rein steht und so, und dann kann er sich selber wehren gegen die Sachen, die noch anfällig war vorher. Und so habe ich mit dieser Frau über sicher ein Jahr, zwei, also der Mann hat dann auch mitgemacht, und dann haben wir ihr ganzes Verständnis von ihrem Heil angeschaut, oder? Das ist der Boden, wo sie drauf steht, ihre Grundlage von ihrem geistlichen Leben. Und dort sind dann währenddem immer wieder zum Vorschein gekommen, wo das dann ihr falsches Bild, das sie von Gott hat, oder ihr falsches Verständnis vom Heil, etwas zu tun hat mit dieser Angst. Oder? Also da gibt es Verbindungen. Und so entdeckt man da, und dann kann man mit der Zeit all diese Sachen, das sind noch andere Sachen gewesen als die Angst, da hat es Eheprobleme gegeben und so. Aber da hat sich nachher alles immer mehr ergeben, indem dass die zwei ein ganz anderes Heilsverständnis bekommen. Und ein anderes Bild von sich selber und ein Bild von Gott. Also da ist eben, der Weg geht viel länger, aber er ist viel gründlicher, oder? Wenn man so schafft. Immer bloß an den Blüten von diesen falschen Wurzeln rumzumachen. Das ist eine Symptombekämpfung. Oder?
Das ist auch natürlich mit der Zeit sehr ermutigend für die Person, weil wenn du irgendwie sagst, ja, hör auf zu explodieren mit deinen Kindern, oder das ist ja schlecht, dass du im Internet ins Internet gehst, oder hör doch auf mit der Augenlust, oder was weiß ich, das ist irgendwie wie so dieser Riesenberg von Sünde, und wie bekämpfe ich das überhaupt? Hingegen, wenn man das wie runterbricht in kleineren, verständlicheren Punkten, oder? Dass die Person sehen kann, ja, stimmt, da bin ich wieder unzufrieden. Ich weiß, das fängt dort an. Oder hier habe ich wieder mich gegen Gott beschwert. Meistens ist unser Ansatz dann irgendwie so, sag mal jetzt krass, hat man seine stille Zeit an dem Tag gemacht, soll alles gut laufen. Hat man seine stille Zeit nicht gemacht, dann ist kein Wunder, wenn alles schlecht läuft. Ich bin für die stille Zeit, aber es ist einfach nicht so, dass wenn man die stille Zeit gemacht hat, dass der Tag sich wunderbar verläuft. Weil da kommen eben x kleine Sachen drin, Meckern und Unzufriedenheit und ja, und der Herr und ach, und das ist im Geschäft da nicht. Und das staut sich wie auf. Und der Person zu helfen, dass sie sieht, eigentlich in all den Sachen ist der Herr mir treu. Und da kann ich in vielen kleinen Schritten diese Riesenmonster bekämpfen und überwinden. Ist eigentlich das?
Darf ich da gerade was zwischenfragen?
Ja.
Noch nicht so lange über die Frage nachgedacht, von der kann es sein, dass die Formulierung länger ist. Aber wenn wir jetzt, oder wenn ihr von dem Angehen und Kämpfen gegen Sünde sprecht, kam mir da gerade der Gedanke, welche Auswirkungen es hat, von zwei verschiedenen Reichen auszugehen. Einmal von meinem Reich, wo ich Sünde bekämpfe, weil das ist ja auch denkbar. Oder von Gottes Reich, wozu ich dann gehöre als Christ und dagegen Sünde kämpfe. Weil ich vermute, dass, oder weil ich weiß, ihr geht aus von Gottes Reich und dagegen Sünde zu kämpfen. Aber es könnte ja auch missverstanden werden, dass ich sozusagen in meinem Reich, in meiner Welt, in meinem Universum versuche, einfach von einer Sünde loszukommen und dann in eine Seelsorge gehe. Und den Punkt, diese Unterscheidung, den würde ich gerne nachspüren und von euch gerne mehr hören, welchen Unterschied es macht, dass es um Gottes Reich geht, wo wir gegen Sünde kämpfen. Also die Frage verständlich genug ist.
Ich habe sie verstanden.
Also vielleicht kommt ein Mensch ja schon weg dem, weil es um sein Reich geht oder um seine Sünde, die ihn stört, zuerst einmal. Und das ist ja nie schlecht. Also ist ja schön, wenn er kommt. Motivation ist eine andere Frage. Aber das ist mal das Erste, was wir haben. Oder? Es kommt jemand und der will einfach eine lästige Sünde loswerden, wo er irgendwie weiss, sie ist nicht richtig. Und ich denke, dort ist es eine sehr sensible Aufgabe, manchmal auch nicht ganz einfach, um so einem Menschen zu zeigen, dass es nicht nur um sein Reich geht, sondern dass er lernt, von Gott her denken. Oder? Dass er lernt, mein Leben ist ein Teil von Gottes grösserem Reich. Und wie kann ich mich so bewegen, dass mein Denken auf ihn ausgerichtet ist? Das ist ja das, was wir eigentlich alle lernen müssen. Jesus sagt, wenn ihr betet, dann betet nicht nur unser tägliches Brot gib uns heute, oder? Also mein Reich, ich brauche meine Bedürfnisse, Herr schenkt dass ich gut. Das ist so vielmal, was Teenager oder Kind betet, schenken wir eine gute Nacht, schenken wir eine gute Prüfung und schenken wir, dass die Schule gleich vorbei ist, oder? und wir Erwachsenen sind da oft dann auch nicht viel besser. Und dort zu lernen, dass eigentlich die Bitte sollten in einem grösseren Zusammenhang sein, nämlich dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dein Name werde geheiligt. Aber das ist ja auch etwas Wachstümliches und da geht vielleicht jemandem in mehreren Gesprächen erst langsam auf. Aber es ist gut, wenn jemand kommt, wenn er auch kommt, weil er einfach mal merkt, vielleicht kommt er ja auch zuerst mal nur, eben weil er das blöde Gefühl loswerden will, das die Sünde mit sich bringt, aber noch nicht gemerkt hat, dass es eigentlich ein tieferes Problem wäre. Und wenn man dort helfen kann, dann ist sehr viel eigentlich schon sehr viel schon passiert. Und vielleicht gelingt es auch nicht. Also ich habe jetzt in einer bestimmten Situation ich gemerkt, mir ist das nicht gelungen. Die Person hat sich wieder ausgeklinkt. Weil es mir offensichtlich nicht um den grösseren Bereich gegangen ist, sondern nur, dass der Status quo irgendwie wiederhergestellt wird. So.
Da ist... das ist so gut im Heidelberger Katechismus am Anfang, die Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und dann ist die Antwort zuerst, dass ich nicht mir gehöre. Oder? Ja. Und dann habe ich im Unterricht mit den Kindern gefragt, wieso ist dann Trost, dass ihr nicht euch gehört? Wieso ist dann Trost? Und da muss man zuerst mal drauf kommen. Und eigentlich der ganze Katechismus beantwortet nach die Frage durch die 129 Fragen durch. Oder? Das ist wirklich ein Trost, oder? Weil wir sind dann auch nicht zuständig für uns. Und es geht in unserem Leben nicht um unser Reich. Wir gehören nicht uns, sondern wir gehören Gott, wir gehören Jesus. Und wir sind da, um ihm Ehr zu machen, nicht um uns gut fühlen. Das hängt dann zusammen, oder? Das hängt zusammen. Gott ehren und sich an ihm freuen, das ist ein Zwillingspaar, oder? Aber zuerst kommt Gottes Interessen sind wichtig in unserem Leben, nicht unsere eigenen Wünsche.
Gut, ich würde vielleicht einmal noch eine Frage reinbringen anhand vom Zettel, so ein bisschen überschwenken auf etwas Konkretes, Andi, was du im Referat erwähnt hast, scheinbar unter Punkt 3, hat er also aufmerksam gelesen. Du hast eine Aussage gemacht, Sünde beeinflusst das Fühlen. Und da ist dann Frage, stimmt die Reihenfolge mit der Bibel denn überein? Wie ist denn das mit den starken Gefühlen und Leidenschaften verlocken zu falschen Denkweisen? Also kannst du das vielleicht einfach nochmal sagen, der Punkt?
Also die Stelle ist da, glaube ich, im Jakobus gewesen. Wenn ihr versucht werdet, werdet ihr von euren eigenen Begierden fortgerissen. Also ich habe versucht aufzuzeigen, dass eben vielmal Gefühl, also sind ja nicht Gefühle automatisch schlecht, oder? Starke Gefühle wie Freude, Trauer, da ist nicht einfach schlecht. Kommt darauf an, über was, dass wir traurig sind, oder an was, dass wir uns freuen, oder? Leidenschaft, also Jesus sagt einmal, ich habe mich gesehnt nach euch, ich habe mich gesehnt mit euch das Mahl zu feiern, das Wort, das dort gebraucht wird, das ist leidenschaftlich, oder? Das Gleiche wie begehrt, also das ist eigentlich das gleiche Wort, wie der Jakobus für Begierde nimmt im Jakobusbrief. Aber ich denke, also ich habe es so versucht zu erklären, dass starke Gefühle beeinflussen können, nicht in jedem Fall, aber können mein Denken betrüben. Ich muss jetzt das machen, mich verlangt es danach, ich habe da Verlangen, da oder da zu tun, ich muss da, ich muss mich jetzt rächen und ich verführe mich dann selber oder rede mir dann selber ein, warum ist jetzt da gut, dass ich mich räche. Aber der Impuls ist eigentlich in erster Linie ein inneres Drängen oder ein inneres Fühlen. Ich muss jetzt das machen. Ich muss mich jetzt rechtfertigen. Oder ich muss jetzt halt irgendetwas, oder? Also die verschiedenen Gefühle, die halt dann da aufkommen. Ich weiß nicht, ob die Frage beantwortet ist.
Ja, ich weiß nicht mehr genau, wann man es abgegeben hat, aber die Person soll sonst sagen, das ist mal. Nicht so gut, oder?
Ja.
Also es ist eigentlich natürlich ein Zwischenspiel zwischen all den Sachen.
Genau.
Falsches Denken verleitet zu falschen Gefühlen.
Ja.
Gefühle oder Begierden leiten uns dazu, dass wir sagen, ja, das muss die Antwort sein, wie kann mein Hirn das jetzt rechtfertigen? Darum geht die Bibel eigentlich mehr vom Herzen aus als ein zentraler Begriff für alles und irgendwie Gefühle, Hirn, was war der dritte Punkt?
Wollen, der Wille.
Das ist alles gehört zum Herz und irgendwie in den Zwischenspielen, jeder vergiftet das andere.
Ja, das ist eine gute Ergänzung. Also es ist nicht immer so, sondern durchaus kann auch ein falsches Denkmuster, falsche Gefühle führen bringen. Sehr oft ist es auch so.
Noch aufgrund auch von einem Zettel, von einer Frage, die ich hier noch habe. Wir haben davon geredet, eben die Sünde als etwas Massives, etwas, das wirklich ganze Sache macht. große Probleme verursacht. Und jetzt höre ich immer so wieder ein bisschen vom Lösungsansatz. Ihr sitzt mit den Leuten an, sie sollen in der Bibel den einen oder anderen Text lesen und so irgendwie die Denkmuster auch verändern lassen durch Gottes Geist. Aber wie versteht sich jetzt das? Und jetzt komme ich auf die Frage. Und Fred, da kannst du den Auskunft geben. Wie versteht sich das mit einem Stichwort freisetzen, freibetten, Dämonen austreiben? Also können Gläubige auch noch bunte sein in dem Sinn? Das haben wir jetzt gar nicht erwähnt.
Muss man einfach auf ein Buch verweisen. Ja? Also grundsätzlich ist es so, dass die populäre Meinung unter manche Richtungen in der Seelsorge, dass sündhafte Probleme mit Dämonen zusammenhängen, das ist nicht biblisch belegt. Das, was Jesus getan hat mit Dämonenaustreibung, ist grundsätzlich gehört das nicht zur Heiligung, sondern zu Barmherzigkeitsdienst. Es ist eher wie eine, vielleicht man das als ein Beispiel benutzen, grundsätzlich gibt es die zwei Arten von Dienste, also der Dienst am inneren Menschen und der Dienst am äußeren Menschen. Dienst am inneren Menschen, da ist Jesus als Heiland gestorben, Vergebung, Heiligung, Gestaltung in sein Bild und. Äußere Mensch, Essen, Trinken, Gesundheit, Heilung und so weiter. Also im Blinden das Augenlicht schenken. Das ist alles in dem Sinn äußere Dienst am äußeren Menschen. Es ist nicht unbedingt gesagt, dass wenn Jesus ein Lahme geheilt hat, dass er nachher dann in den Himmel gekommen ist. Und grundsätzlich gehört Dämonenaustreibung zu dem Heilungsbereich. Darum heißt es auch im Neuen Testament, dass Jesus heilte die Dämonisierten. Das ist eher wie eine Krankheit, als es wie eine Sünde wäre. Und darum ist der Ansatz eigentlich für Sünde nicht frei beten, sondern es stirbt ein Heiland dafür. Und das wird in dem Sinne nicht durch Austreiben uns übermittelt, sondern durch Buße und Glauben. Und ich sage das als jemand, der absolut im Gegensatz zu manchen meiner Brüder, der Dämonen glaubt und Dämonenaustreibungen, aber es gibt eine dämonische, eine austreibende Methodik in der Seelsorge. Das ist natürlich völlig verkehrt, weil da versucht man in dem Sinne den inneren Mensch durch äußere Mittel zu heilen. Das bringt es nicht.
Wenn es kein Heiland braucht für das. Das ist eigentlich das Schlussfolgerung.
Das ist der Schlussfolgerung. Aber wenn jemand dämonisiert ist, dann natürlich beten wir für ihn. Und sind gerne bereit, die Dämonen auszutreiben, aber das macht ihn nicht heiliger.
Aber dann wäre da noch die Frage oder Klarstellung, Christen sind nicht dämonisiert, oder?
Können Christen nicht krank werden? Aha. Und das ist in dem Sinne der ganze Spagat, oder? Wenn man das versteht als eine geistliche Bindung, dann ist es schwer, irgendwie zu denken, ah nein, das kann nicht sein, dass der Christ geistlich gebunden ist, wobei der Christ ist geistlich gebunden nur im Fleisch und mit der Sünde und so weiter. Aber wenn man es grundsätzlich versteht als eine Krankheit, dann ist es kein Wunder, dass der eine in der Synagoge dann plötzlich schreit und dass der Mann seinen Sohn zu Jesus bringt und Jesus sagt nicht, der Sohn muss Buße tun und eben
die Haken von Dämonen dann in sich brechen und irgendwie sich von dieser die Sünde lossagen, der nahm ihn, der heilte ihn, der gab ihm seinen Vater wieder. In dem Sinn ist nichts über sein Heil ausgesagt. Das hätte ein Christ sein können oder ein Gläubiger, das hätte ein Ungläubiger sein können.
Denkst du denn, du hast auch die Stelle von Paulus, wo er davor schrieb, dass er blockt wird, geschlagen wird von einem Engel Satans, wo das ist das gleiche Thema innen, oder ist das wieder etwas anderes?
Das ist so schwer, weil man eigentlich nur Vermutungen hat, was das überhaupt ist. Alles gelesen von, nicht alles gelesen, aber ich habe mindestens so weit gelesen, dass das Augenprobleme waren, dass das das Problem war, dass andere ihm zuhören wollte, dass das ihm eine körperliche Krankheit war, so war gehört, dass das ein Sündenproblem war, das war die Selbstbefriedigung und also alles, da sind wir natürlich nur am Vermutungen machen, was diese Fall Satans ist, aber es ist in dem Sinn eindeutig, das ist sicher nichts Moralisches, eine moralische Bindung. Wie sollte der Herr am Schluss sagen, nein, du hast einmal gebeten, du kannst damit leben. Das würde er nicht sagen, wenn es ihm ein Sündenmuster wäre oder eine Dämonisierung, der ihn irgendwie geistlich knechtet, nein, du musst damit leben. Hingegen, wenn es eine körperliche Schwäche ist, dann sagt der Herr wohl, nein, dem musst du leben. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.
Ich meine, die Teufel und die Dämonen haben schon etwas mit Sünden zu tun, in dem Sinn, dass sie verführen wollen zur Sünde. Aber nicht in dem, dass sie uns drin festnageln können, gegen unseren und gegen Gottes Willen. Und dass wir zuerst eine Zeremonie machen müssen, um da wieder zu befreien.
Ja. Ich meine, grundsätzlich hat das viel mit der ganzen Richtung in der Seelsorge oder in der Psychologie zu tun, dass man sich als Opfer wahrnimmt. Mhm. Und dann machen wir das dann fromm, dann sind wir auch, nicht ich habe das getan, sondern eben meine, ich bin geknechtet und es ist dann irgendwie ein Generationsfluch über mich, aber ich bin nicht schuldig, das sind meine, dann sogar dann tun wir Buße für das, was unsere Großeltern gemacht haben. Das ist schon ein bisschen komisch, dann grundsätzlich tun wir Buße für das, was wir selber tun und nicht das für das, was die anderen getan haben, aber ich bin unschuldig. Das schwingt natürlich vieles mit, aber eben, das fasst ja zu kurz zusammen.
Du hast am Anfang erwähnt, du musst mal auf das Buch hinweisen. An welches denkst du?
Das, was ich schreiben will.
Ja, kann man nicht selber sagen, oder? Ich muss es provozieren. Okay, kannst du kurz noch etwas sagen? Vielleicht, ich meine, das ist ein Thema,
wo ich habe ein, also für jeden, der es interessiert, ich habe ein ganzes Wochenende an der übergeistlichen Kampfführung in der Seelsorge für die Arche gemacht, für ihre Hauskreisleiter. Und
ich muss sagen, was Arche ist.
Die Arche-Gemeinde in Hamburg, Missionswerk Arche, Wolfgang Wegert ist im Fernsehen und sie haben mich eben letztes Jahr eingeladen, das Thema mit ihrem Hauskreisleiter zu machen. Und das sind irgendwie 6 oder 7 MP3s, oder ich habe ein Skript auch dazu, da kann ich es eben geben, der es interessiert.
Da könnte man auf die zukommen, wenn man Interesse hat. Oder?
Es ist nicht ein Buch, aber es wäre mindestens ein Kapitel oder 2.
Und das Buch kommt dann wenn raus?
Ja.
Was ist noch? Ja, die Buchankündigung. Die.
Ja.
Okay. Ist soweit für die Frage mal gut. Okay. Vielleicht noch etwas an dich, Andi, auch nochmal von einem Zettel. Eine Aussage sinngemäß von dir, umso grösser das Verständnis von der Sünde ist, desto grösser wird Gottes Gnade Kraft. Und jetzt die Frage, mit was fängt man an? Mit der Größe von Gott? Mit eigener Sünde? Oder ist es egal, weil beides sowieso zusammenspielt? Und dann... Okay, fangen wir an.
Da bin ich auch gespannt.
Also normalerweise, wenn man mit jemandem redet, dann bringt er ja schon etwas mit. Und das ist wahrscheinlich nicht die Grösse von Gott, sondern eher seine Problematik, also irgendwo Sünde. Und ich würde dort schon auch eher damit anfangen, zum im Ratsuchenden Hoffnung zu machen. Und etwas von der Grösse von Gott zu sagen, dass Gott so gross ist, dass er für dieses Problem eine Lösung hat.
Ich würde gerne nachhaken. Also du redest von jemandem, der zu dir kommt.
Ja.
Natürlich als Pastoren gehen wir auch davon aus, wir haben auch die Leute im Sinn, die noch nicht kommen, aber die wir hoffen, irgendwann kommen. Oder die Leute, die sich...
Oder wir gehen mal zuerst zu ihnen.
Ja, genau. Also einfach die Jüngerschaft, Leute, die sich nicht zur Jüngerschaft angemeldet haben, aber du denkst, ich würde gerne dem oder der helfen. Wo fängst du bei denen an?
Wie? Also wenn jetzt das konkret, wenn ich schon jemanden gemacht habe, wo ich ein Problem, oder wo ein Problem offensichtlich war, dass ich auf das Problem angesprochen habe und gesagt habe, ich sehe, da ist ein Problem, ich würde gerne mit dir darüber reden. Dann ist das Problem im Vordergrund gestanden. Ja. Mit der Hoffnung, oder mit dem, dass ich Hoffnung mache, ich glaube, das Problem lässt sich lösen. Aber schon dann ist das Problem im Vordergrund gestanden. Also wenn ich auf jemanden zugehe und ein Problem sehe, dann fange ich eher an mit dem Problem, oder? Ich sehe, ich habe beobachtet, oder es ist offensichtlich, oder alle reden darüber, und es ist ja auch nichts übersehen.
Nur du siehst es nicht.
Ja, genau. Ja, dass da jetzt das Problem ist und sage, ich bin bereit, mit dir da mal anzuschauen, oder? Und dann nachher.
Aber wahrscheinlich deine Predigten und deine Lehre in der Gemeinde ist eben nicht problembezogen.
Ja.
Sondern Gott bezogen. Oder?
Also da musst du jetzt einmal zu mir in die Gemeinde kommen und lassen, ob meine Predigt problembezogen ist. Also ich denke, also mein Anliegen ist es schon lösungsorientiert oder auf Gott, das Vertrauen in Gott stärken. Natürlich steht immer irgendein Problem da, oder?
Ja. Ich weiß nicht, was du für Erfahrung machst. Also ich denke an einige Situationen, wo, sag mal so, vielleicht die Ehe war nicht gerade am Auseinandergehen oder irgendwie zerstritten, aber es war auch nicht am Blühen. Und dass manchmal es hilfreich ist, in dem Sinn, dass das Ziel vor Augen zu malen, das Gesetz Gottes, die Richtlinien, die Verheißungen Gottes, wie Gott das ausgedacht und was er will für euch. Und da sieht man in dem Sinn eher, ja, das haben wir nicht. Also,
ja.
Und das führt dann wieder zu, das ist irgendwie mit Gott anzufangen, aber das führt auch zu Buße und zum Glauben.
Ja.
Ja. Erlebst du sicher auch.
Ja, also da, eben in der Verkündigung denke ich, eher ist es da.
Ja.
Dass ich etwas darstelle, wie es könnte sein oder wie es Gott gedacht hat.
Ja.
Genau.
Und erlebst du, dass Leute dann auf die Verkündigung dann reagieren und
ja, schon
persönlich
auch.
Ja. Sagen, ja, das
also,
will ich aber.
Ja, also da habe ich jetzt noch selten erlebt, dass jemand kommt und sagt, du, jetzt, was du geschrieben hast, da will ich, hilf mir dabei.
Ja.
Das ist eigentlich noch wenig vorkommen. Ja.
Da ist immer Wechsel. Das ist eine Wechselbeziehung da, oder? Wir kommen gerade die beiden reformierten Katechismen in den Sinn, oder? Der Heidelberger und der Westminster. Der Westminster sagt, was ist das höchste Ziel für den Mensch? Gott zu verherrlichen und sich an ihm zu freuen, oder? Und der Heidelberger sagt, was ist dein einziger Trost? Also das ist ein Problem, oder? Wo man mal Trost haben dafür. Das eine geht vom Ziel aus, vom guten Ziel, und der andere geht vom Problem aus. Aber sie sagen eigentlich beide, wenn man am Schluss von ihnen angelangt ist, hat man das Gleiche gelernt. Oder? Und das ist halt bei jedem Christen auch wieder ein bisschen anders. Wo kommt man an die Sache her. Von wo kommt man her? Oder? Vom Ziel oder vom Problem?
Ich denke auch in der persönlichen, in der pastoralen Begleitung ist das so unterschiedlich, weil dass oft jemand vor dir, der ist verdammt, der ist hoffnungslos, der sieht sein Problem riesengroß und da ist Trost und Verheißungen und Ermutigung und all das angesagt. Und dann triffst du dich mit dem Nächsten und der sieht ja kein Problem. Und du siehst diesen Berg vor ihm und der sagt, ja, ich bin eigentlich gut. Und da ist Ermahnung und Zurechtweisung und Korrektur und all das angesagt. Und ich erlebe das auch oft, dass vielleicht die Person stur ist, wenn man mit ihr redet und irgendwie 3 Stunden später ist schon verzweifelt. Also quasi mit Händen und Füßen werden, nein, das bin ich nicht, nein, das bin ich nicht, nein, 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 Selbstrechtfertigung und dann später, ich bin alles und ich bin noch schlimmer und irgendwie fällt dann völlig in ein Loch. Und auch diese Wechselbeziehung in dem Sinne, was, welcher Teil vom Evangelium ist dran, gerade bei der Person?
Aber was ist denn das entscheidende Element, dass jemand jetzt, ich sage jetzt, zu deiner Einsicht kommt, oder wir reden von einer totalen Verderbtheit, aber man kann das, du hast glaube gesagt, intellektuell kann man so etwas zustimmen, oder hast du gesagt, ich weiß nicht mehr, kann man so etwas nachvollziehen, aber das muss man ja innerlich treffen. Also wie, mit welchem Mittel oder auf welche Art kann ich jemandem an diesem Punkt weiterhelfen, wenn er sich, ich sage jetzt einmal, er sieht das schon, dass das da steht und er will das irgendwie auch glauben, aber es wird nicht zu seiner persönlichen Erfahrung. Und was liegt es denn? Oder was kann er machen, dass er zu seiner eigenen Erfahrung wird, damit er dann in dem Sinn auch nach dieser Gnade schreit?
Beten. Dass Gott durch seinen Geist Erkenntnis gibt. Gottes Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Solche Felsen sind da gemeint, oder? Wo sich Bollwerk, wo sich bildet gegen Gottes Reden, gegen Gottes Erkenntnis. Und Gottes Wort zerschlägt die Felsen. Aber das haben wir nicht in der Hand, oder? Wir können nicht mit seelsorgerlichen oder psychologischen Methoden in den Menschen eindringen und sehen, da ist in der Vergangenheit. Wir können eigentlich nur Gottes Wort sagen und gleichzeitig beten, Herr, zeig ihm einfach, wann er muss sehen. Und da ist manchmal, also da geht so verschieden. Also, du gehst auseinander mit jemandem, wo du eine Stunde geredet hast und denkst, Mann, Da wird nie etwas, oder? Und dann das nächste Mal kommt er wieder und erzählt, dass es alles klar war.
Oder manchmal ist es auch eine Frage nach von der Methodik. Also wenn jemand sich wehrt, weil man ihn konfrontiert hat und man merkt Abwehr, dann hilft vielleicht auch mal zu fragen, wie siehst denn du dich? Also wenn du den Text liest, also dass man Rückfragen stellt, oder? Und so jemand mal versuchen, selber nachzudenken. Also, dass man ihn zum Nachdenken nicht, also, ich meine, konfrontieren ist manchmal gut, aber manchmal hilft es auch einfach zu fragen, ja, aber wie kannst du mir denn jetzt da erklären, dein Verhalten und deine Haltung? Kannst du mir da erklären, wenn wir da so lesen und versuch mir da mal zu erklären und dann wird dann vielleicht eher bewusst, aha, ja, ich glaube, es liegt vielleicht wirklich auch an dem Punkt.
Ich meine, es braucht wirklich eine Geduld. Der Zeitpunkt ist wirklich in Gottes Hand. Und welcher Pastor kennt das nicht? Oder gar die Eltern. Man erzieht 2 Kinder gleich und bei dem einen irgendwie mehr eine Offenheit fürs Evangelium da und der andere verschließt sich eher oder zieht sich irgendwie zurück. Und das finde ich so schön an der Gemeindearbeit, weil in der Gemeinde haben wir in dem Sinn eine Gelegenheit, die Geduld Gottes mit jemandem über Jahrzehnte zu widerspiegeln. dass wir schon x-mal gesagt hat und er checkt es immer noch nicht und wir sind schon 7 Jahre dran bei diesem Problem und sie sagen, okay, dann drehen wir noch eine Runde, bis der Herr eingreift. Und ich denke, einerseits die Geduld und andererseits eine Hartnäckigkeit, dass wir nicht irgendwie sagen, ja, der checkt es nicht, forget it, oder? Sondern dass wir immer wieder sagen, obwohl wir wissen, der explodiert wieder und er verteidigt sich wieder in dem Gebet und Beharrlichkeit, Gott zu vertrauen, dass er kurz oder lang zum Ziel kommt.
Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt auch, dass man jemanden, wie es der Chor gesagt hat, jemanden mit Aufgaben entlädt. Und sagt, lies den Text oder stell dir mal diese Fragen oder schreibe mal deine Verhaltensweise auf, wo du, also dass jemand sich mal unter der Woche beschäftigen mit dieser Thematik, weil da sollte eigentlich vieles auch passieren, indem dass er selber in der Bibel nachliest oder selber sich beschäftigt mit seiner Denkweise. Das ist sehr wichtig, glaube ich, dass man unter der Woche jemandem etwas mitgibt, wo man sich muss beschäftigen.
Okay. Gottes Wort ist eigentlich, was soll ich sagen, das Mittel, ja, wie man mit den Leuten einen Weg gehen kann. Und jetzt ist es immer so, als Prediger, wenn die Leute sagen, ihr müsst in meine Predigt kommen, damit ihr etwas hört. Das fällt mir noch schwer zu sagen, darum mache ich es. Predigen wirft Wunder. Und dann der Untertitel, der Glaube kommt aus der Predigt. Ich möchte das Buch wärmstens empfehlen. Und zwar, weil man könnte ja meinen, dass das nur für Amis ist. Und wir das gefälligst sollen lesen. Aber es wurde Zuhörer sehr viel helfen. Entsprechend auch mit der Haltung im Gottesdienst sein. Das war für uns eine enorme Entlastung. Oder auch darauf zu achten.
Man kann es stärker sagen, gell? Ich meine, Jesus, von Jesus berichtet, dass er in einer Stadt konnte er nicht viele Wunder tun, weil sie nicht glaubten. Und ich glaube, da würden wir alle übereinstimmen. Ich denke, euer Glaube am Sonntagmorgen ist wahrscheinlich noch wichtiger als unsere Vorbereitung. Wenn wir zahlvolle Leute haben, die wirklich sich vorbereitet haben, die bereit sind, die sagen, jetzt redet Gott und ich bin bereit zu hören. Das, denke ich, ist sogar wichtiger, als wenn wir, ich meine, wir buchen die Stunden trotzdem ein. Das gehört zu unserer Überzeugung, aber das braucht nicht nur wir, sondern wirklich ihr.
Also aber da möchte ich wirklich das so empfehlen, weil ihr könnt euch auch nochmal ganz anders vielleicht oder neu beurteilen, was ist eigentlich eine Predigt, die hilft. Oder? Wenn man natürlich nur mit der Haltung Gottesdienst ist, es muss mir einfach gefallen, dann kann ich es schwer. Ihr vielleicht auch, ich weiß es nicht. Aber wenn man mit einem so einem Bewusstsein kommt, dass jemand predigt und nicht, weil ich oder der Brett oder Kurt oder der Andi die haben, sondern weil dort Gottes Wort, das Evangelium verkündet wird, und dass das Mittel ist, das kann verändern. Und das kann dazu helfen, mit diesem Buch, er macht auch so ganz praktische Sachen, hat dort drin, wie er das konkret macht. Aber es geht vor allem so ein bisschen der Geist, der dahinter ist, von der Verkündigung. Und ich habe mich ganz stark identifizieren mit dem, was er da schreibt. Und die, die mich nicht verstehen am Sonntag, die können vielleicht das lesen. Das ist nicht besser. Gut, Sie haben es nicht. Okay. Jetzt kommt wir noch zur letzten Pause. Denn. Es sei denn, Sie jetzt noch etwas, was ich noch zurückfrage. Mein Versuch, die Fragen und Rückmeldungen, die auf der Zettel sind, aufzunehmen, ist das so weit einigermaßen zufriedenstellend? Oder ist jetzt noch einfach eine Frage im Raum, die vielleicht auch nicht auf dem Zettel war, wo ihr aber gehofft haben, sie kommen vielleicht selber drauf. Und das war nicht der Fall gewesen. Wäre noch so etwas? Barbara.
Also meine Frage, wer kann eigentlich das angeben, außer euch? Die frische Seelsorge. Ich fühle mich sehr gefordert, so im Moment in dem Ausbildungszustand oder auch im Wissen, im Bibelwissen oder so. Was macht man für einen Weg, zu können, außer vielleicht die kleineren Sachen? Also ich habe viel verstanden für mich, das passt auch zu dem Thomas-Predigen.
So, wenigstens jemand versteht dich.
Es wird schon wundern.
Also liest du gern?
Ja.
Okay. Das ist ein Werkzeug in Gottes Hand, biblische Seelsorge in der Gemeinde. Ist es, man kann so sagen, so ein bisschen wie sagt man dem?
Grundlehrgang. So
genau, ja. Genau. Ist da Ihnen ausgezeichnet entfaltet. Und ganz stark über das, wie gehe ich im Alltag, also nicht jetzt die Herren Prediger, sondern ich im Alltag, wie ist das anwendbar und auch ganz praktisch, wenn man dort Hilfe gibt. Kann ich sehr empfehlen. Man muss ein bisschen, also man muss gerne lesen. Das ist so.
Das schon. Ich würde jedem von euch Mut machen, weil jede Person, der weise ist, weiß das. Ein Teil von dem, was krank ist an dem ganzen psychologischen Modell, ist, dass das ein professionelles Modell ist. Wenn man Hilfe will, dann geht man zu dem Professionellen, zu dem Fachmann. Und egal wie groß oder klein unsere Gemeinden sind, wir sind einfach nicht fähig, die Probleme von unserer Gemeinde selber zu lösen. Der Leib Christi ist gar nicht so konzipiert. Der Leib Christi ist konzipiert, dass jedes Glied dem anderen hilft. Und von dem her, ich mache immer Mut und sage, hey, pack es an. Wenn du es anpackst und stecken bleibst und du bist im Gespräch und dann weißt du auf einmal nicht weiter, das ist nicht schlimm. Dann sagst du, wir sehen uns in 2 Wochen und ich rede mit dem Thomas und lese ein bisschen und dann kommst du, oder? Das ist dann nicht schlecht. Ich erinnere mich an eine der Douglas Hyde hat geschrieben, als bekehrter Christ über das, was er als Kommunist erlebt hat. Und das Erste, was die Kommunisten gemacht haben, die haben die Leute auf die Straße geschickt, um Zeitungen zu verkaufen. Und dann wurden sie verhöhnt und Leute haben kritische Fragen gegen sie geworfen und die wussten nicht. Und erst, als sie ihre Erfahrung machten, dann kamen sie und sagten, willst du einen Ausbildungskurs? Er sagt, das war schlau. Hätten sie am Anfang gesagt, willst du einen Ausbildungskurs? Da jeder sagt, ja, wieso? Nein, zuerst schicken, Zeitung verkaufen, oh, ich komme nicht weiter, willst du einen Ausbildungskurs? Oh, genau, ja, wo? In dem Sinn, das ist die biblische Seelsorge. Es ist eigentlich, es ist besser, das ist das, was Gott uns dazu beruft. Nicht zuerst befähigt zu werden und nachher zu dienen, sondern er ruft uns zum Dienst und verspricht uns die Befähigung, werden wir geholfen. Ja,
also, es ist ja so, dass in der Psychiatrie haben wir die Erfahrung gemacht, dass Patienten haben sich immer mehr im Putzpersonal anvertraut als professionell. Oder? Wir haben damit gewitzelt und gesagt, wir müssen eigentlich die ausbilden. Aber ich hätte noch ein Wort, Brad. Ja, bitte. Also da, wo wir jetzt da, was wir eigentlich versuchen mit diesen Seminaren und was du jetzt auch gesagt hast, so mit dem, dass die Gemeinde da ganz daran beteiligt ist, das steht beschrieben im Epheserbrief, im Kapitel 4, ab Vers 11. Und da steht, was Gott gemacht hat. Er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Das sind Pastoren im Begriff. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Also die ein bisschen mehr Profis sind, die die anderen weiterbilden und dann sind alle da beteiligt an dem Werk, dass der ganze Leib kann zu Christus herwachsen. Also da, ich denke, das ist
also vielleicht einfach noch als Ermutigung, aber wenn man nicht mehr weiter weiss, dass man auch gut eben Sachen kann, Predigt empfehlen oder Bücher zum Lesen. Und wir haben dort die Erfahrung gemacht, dass Leute, die Bücher gelesen haben, nachher plötzlich gesagt haben, oh, das Buch hat mir sehr geholfen. Und dann so weitergekommen sind, ohne dass man dann selber hat alles müssen beraten.
Ich muss vielleicht noch sagen, dass nicht das Missverständnis aufkommt. Ich bin ja nicht im 3L Verlag, sondern der Hans-Rudi, oder? Wenn ich jetzt so Werbung mache, das hat natürlich einen ganz logischen Zusammenhang. Also es geht mir nicht darum, weil ich sage, nehmt möglichst die Bücher vom 3L Verlag. Natürlich wollte ich das sagen, aber das ist eigentlich nicht meine Motivation, sondern der Grund zum Beispiel, warum ich hier reingekommen bin, sind eigentlich der 3L Verlag. Weil ich bin dort auf die Bücher gestoßen, weil mir die jemand empfohlen hat und habe die Bücher verlesen. Und warum jetzt? Man könnte ja sagen, ja gut, gute Bücher, jeder Verlag hat sein oder das andere. Aber der Punkt ist, der 3L Verlag hat es angefangen vor ein paar Jahren, wie eine so eine Reihe. Es gibt ja, jeder Verlag macht vielleicht irgendeine Reihe. Und das ist etwas Wunderbares in dieser Reihe. Man erkennt sie sogar, sie ist von der Aufmachung immer, also gut, das rote Band sowieso, aber ich muss doch mal achten, quasi die Seelsorgereihe im 3L Verlag ist immer so, dass so ein Grau, so ein schwarz-weiß Foto, so mit dem Grauton, da hat es ein bisschen mehr noch mit Farbe da und so. Und die Reihe, das ist eigentlich alles, kann man so einfach sagen, aus der gleichen Küche. Und der Brett hat direkt Beziehungen in den USA, als gebürtiger Schweizer, natürlich eben nicht. Kennt natürlich dann die Autoren und er hat angefangen, indem er das im 3L Verlag gebracht hat und jetzt kommen die Bücher immer mehr und werden übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche und kommen in die Reihe. Und darum empfehle ich die natürlich auch gerne, weil die kommen alle mit dem gleichen Ansatz, mit verschiedenen Aspekten. Also das ist der Grund. Und nicht so sehr, Entschuldigung, Hans-Rudi, der 3L Verlag, weil ich mich da sorgen um ihn, sondern wirklich, weil die sehr gute Sachen bringen. Und wenn wir dabei sind, wenn jemand, ich bin der Frau noch, von Sündenerkenntnis, wo ja sehr stark auch mit der Frau zu tun hat, von Buß zu tun, wenn ich nicht weiss, was mein Problem ist, dann bin ich auch nicht bereit, Buß zu tun. Ich stehe von meinem Namensvetter, Thomas Watson, ein Puritaner, vor etwa 300 Jahren, oder fast 400 Jahre. Aber es ist wirklich ausgezeichnet, da ist sehr gut angelegt auch, was eigentlich Sünde ist. Es gibt noch ein anderes Buch im 3L Verlag, das hat der Hans-Rudi mitgebracht. Wie heißt der mal?
Ryle? Charles
J.C. Ryle.
Genau. Wie heißt Zeit heilig?
Ja, genau.
Ist auch ausgezeichnet, ist noch ein bisschen dicker einfach. Aber gibt auch, also die Leute, die dort noch mehr sagen, das muss ich noch checken von mir, oder da fehlt mir, eigentlich, ich sehe eigentlich, das sollte mein Problem sein, aber ich empfinde es nicht so. Dann würde ich das Buch und das vom Ryle, seit heilig, nützen, helfen.
Das ist sehr gut.
Stellige, hast du. Gut, jetzt würde ich sagen, machen wir hier Pause und wir machen am 14:45 weiter. Ich muss noch ein bisschen umstellen. 14:45, ich bin schon verschiedene gefragt worden. Ich gehe davon aus, dass wir plus minus 14:45 offiziell Schluss haben.